Doch zunächst zu den Europanachrichten am Donnerstag, den 13. Mai 2010. Ashton verurteilt iranische Hinrichtungen. Mit viertägiger Verspätung hat am Donnerstag die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton für die Europäische Union, die bereits am Sonntag, dem 9. Mai, erfolgte Hinrichtung von Shirin Alamhouli, Farsad Kamangar, Ali Haidarayan, Fahad Wakili und Mehdi Eslamyan im berüchtigten ewigen Gefängnis in Teheran verurteilt. Als zutiefst besorgniserregend bezeichnete sie die Tatsache, dass wiederholt insbesondere Angehörige von Minderheiten wie Teilnehmerinnen der Nachwahlproteste zum Tode verurteilt wurden. Sie vermied allerdings jeden Hinweis auf die kurdische Selbstzuschreibung der Ermordeten. Zugleich forderten Ashton vom Iran alternative Urteile für Zainab Jalalian und Hossein Kersri, die inhaftiert die Vollstreckung der Todesstrafe erwarten müssen. Die EU, die sich gegen alle Formen der Todesstrafe wendet, fordert den Iran auf, die Resolution der Generalversammlung der UN aus den Jahren 2007 und 2008 zu beachten, die ein Moratorium aller Todesstrafen fordert. Amnesty fordert mehr Druck auf Usbekistan. Amnesty International hat die Europäische Union, insbesondere die deutsche Regierung, aufgefordert, in Usbekistan auf die Einhaltung der Menschenrechte zu drängen. 5 Jahre nach der blutigen Niederschlagung der Demonstration in Andischan sei die nachgiebige Politik der EU gescheitert, erklärte Amnesty. Noch immer würden in Usbekistan Menschenrechtsverteidiger und Journalisten wegen des Verdachtes auf Teilnahme an Protesten festgenommen. In Andijan waren am 13. Mai 2005 hunderte Menschen durch Sicherheitskräfte getötet worden. Sie hatten für bessere Lebensverhältnisse und gegen Korruption demonstriert. Auch aktuell erhält Amnesty immer wieder Berichte über brutale Behandlung und Folter in Polizeigewahrsam. Dutzende Aktivisten seien in Gerichtsverfahren verurteilt worden, die keinen internationalen Standard entsprechen. Beispielhaft sei auch das Vorgehen gegen Dilorom Abdukadirova, die nach der Teilnahme an den Protesten in Andijan ins Exil floh. Anders als die Behörden ihr versichert hätten, sei sie bei ihrer Rückkehr nach Usbekistan verhaftet und im April dieses Jahres wegen verfassungsfeindlicher Handlungen zu 10 Jahren Haft verurteilt worden. Die EU kritisierte Amnesty wegen der Abschwächung von Sanktionen. Die Bundesregierung nutze ihre Rolle als Motor der Kooperation mit Zentralasien nicht, um die Einhaltung der Menschenrechte zu fordern. Mannheim, Abschiebehäftling nach Feuer in Koma gefallen. 2 Abschiebehäftlinge sind bei einem Brand in der Justizvollzugsanstalt Mannheim, Bundesrepublik, schwer verletzt worden. Die Marokkaner saßen in einer Zelle, als dort am Mittwochabend ein Feuer ausbrach. Die Männer im Alter von 31 und 32 Jahren wurden schwer verletzt. Sie lagen am Donnerstag, den 13.05. im Koma. Nach Angaben eines Polizeisprechers sind sie nicht mehr in Lebensgefahr. Der Sprecher bestätigte auch, dass es vage Hinweise auf Brandstiftung gibt. Die Mannheimer Justizvollzugsanstalt ist mit 102 Männerplätzen das größte Abschiebegefängnis in Baden-Württemberg. Laut Spiegel Online wurden Erinnerungen an den Tod von Uri Jalloh. Auf europäischer Ebene gibt es insbesondere im Europaparlament Überlegungen zu einer sanften Revision der europäischen Abschieberegeln von 2008, die auch beschönigend Rückführungsrichtlinie genannt werden. Sie gestatten in der Regel 6 Monate, in Ausnahmefällen bis zu 18 Monate Abschiebehaft. Ökonomie in der EU. Schwache Wirtschaftserholung bei immer tieferer Spaltung. In einer Schnellanalyse hat Eurostat, die Statistikbehörde der EU, am 12. Mai die Wirtschaftsdaten zum Bruttoinlandsprodukt des ersten Quartals 2010 einer Schnellanalyse unterzogen. Gerade einmal 0,3% lag demnach in der EU die Wirtschaftsleistung über dem Niveau des ersten Quartals 2009, das bisher den Tiefpunkt der Wirtschaftskrise markiert. In der Eurozone lag die Zuwachsrate auch nur bei 0,5%. Zudem driftet aber die Wirtschaftsentwicklung in der Europäischen Union auseinander. Die Zuwächse von Deutschland, Frankreich und Benelux wie auch von Ex-Tschechoslowakei liegen zwar bei Raten von bis zu 1,6% deutlich hinter denen der USA. Diese verzeichnen jedoch ein Plus von 2,5%. Zugleich brechen aber die Wirtschaftsdaten der baltischen EU-Staaten, von Griechenland, Spanien und den südosteuropäischen EU-Staaten, aber auch Großbritannien, immer weiter ein. Zwischen einem Minus von 0,3% im Vereinigten Königreich, über 4% in Bulgarien bis minus 5,1% in Lettland. Armut in der EU. Kann Florenz Impulse für neues Gesetz geben? Ein Viertel aller Bürger in der Europäischen Union ist von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen. 24% der Europäer müssen mit einem Einkommen leben, das unter 70% des EU-Durchschnitts liegt. Sie haben keinen Zugang zu akzeptablen Lebensbedingungen, angefangen bei einer sicheren Arbeitsplatz und einer menschenwürdigen Unterkunft, über den Anspruch auf Gesundheits- und Bildungsleistung bis hin zu Kultur und Sport. Gar ein Zehntel aller Unionsbürger verfügt nicht einmal über die Hälfte des EU-Durchschnittseinkommens. Bei weiteren 6% der EU-Bevölkerung liegt das Einkommen unterhalb 40% des EU-Durchschnitts. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss, EWSA, dem in Brüssel Vertreter der wirtschaftlichen und sozialen Gruppen der 27 Mitgliedstaaten angehören, lädt jetzt die EU-Institutionen und einzelstaatliche Regierungen vom 20. bis 22. Mai nach Florenz ein, um der Debatte über die Rolle der Bildung im Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung neue Impulse zu geben. Nach Ansicht des EWSA-Präsidenten Mario Seppi soll diese Konferenz der, Zitat, erste Schritt in Richtung eines neuen EU-Inklusionsgesetzes sein, das auf dem Instrument der Bildung basiert. Die Erarbeitung eines diesbezüglichen Grünbuchs soll vorgeschlagen werden. Angesichts solch bescheidener Ziele sehen die Nationalstaaten offenkundig sich nicht veranlasst, Vertreter aus relevanten Schwerpunktressorts nach Florenz zu schicken.
Und deswegen geht gar kein Weg daran vorbei, als eine Bereinigung, eine Berichtigung dieser Finanzvermögen herbeizuführen. Jetzt werden den Schuldnern die Lasten eigentlich vollkommen aufgebürdet, wie es schon in der dritten Welt in den 80er Jahren der Fall gewesen ist. Die sind dann noch im Verlauf der 90er Jahre mit sehr langer Verzögerung aus dem Schlamassel irgendwie herausgekommen. Nicht alle, aber doch einige Länder. Aber wenn das jetzt hier in Europa auch Griechenland und noch einige andere Länder erfasst, dann wird es sehr schwer sein, ohne einen Forderungsverzicht bei den privaten Gläubigern aus der Bredouille herauszukommen.
Dies fordert Professor Elmar Altvater, ehemaliger Professor der FU Berlin, in Bezug auf das am vergangenen Wochenende stattgehabte EU-Finanzrettungspaket. Wie er dies bewertet, hört ihr jetzt.
Was die andere Seite der Angelegenheit anbelangt, kann man Griechenland oder kann man die Europäische Union mit diesen riesigen Summen retten? So würde ich sagen, das kann man nicht. Denn was geschieht eigentlich mit diesen jetzt etwa 750 Milliarden Euro, die innerhalb von wenigen Tagen herausgespuckt worden sind, darunter 500 Milliarden von Seiten der Europäischen Union und 250 nochmal vom IWF oben drauf getoppt? Was geschieht eigentlich damit? Damit bedient man ja eigentlich nur die Forderungen der Banken, damit die nicht abgeschrieben werden müssen. Das heißt, das ist auch ein riesiges Bankenrettungspaket. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass am Montag, einen Tag nach Verabschiedung dieses Pakets, in den Zeitungen und im Nachrichten berichtet worden ist von einem Kursfeuerwerk, insbesondere bei Bankaktien. Die haben natürlich dabei gewonnen. Das große Problem besteht darin, dass auf diese Weise die, sagen wir es mal, die Kriegskassen der Spekulanten wieder gefüllt werden und für die nächste Attacke vorbereitet werden.
Cannes eröffnet. Mit gewohntem Glamour-Faktor und rotem Teppich begann gestern 1915 das Filmfestival mit der Eröffnungszeremonie und dem New Hollywood-Schinken Robin Hood. Die PR-Maschine des Festivals wurde durch den Boykott des italienischen Kultusministers befeuert, dem die heute zur Aufführung kommende Dokumentarsatire Dracula Italien zittert, die mit dem italienischen Ministerpräsidenten Berlusconi ins Gericht ging, missfällt. Die Filmredakteure der Sendung 35mm des Freien Radio Dreiklands konnten schon gestern um 14 Uhr die romantische Komödie Recién Casado aus Mexiko ansehen. Der Film ist zwar sehr klischeebeladen, aber durchaus ganz unterhaltsam und kurzweilig, heißt es in ihrem Blog. Gestern wurde dann für das Fußvolk um 23.30 Uhr dass der Eröffnungsfilm Epos wiederholt. Die freien Radioredakteure nahmen stattdessen ein portugiesisches Drama sowie einen US-amerikanischen Thriller, die auf dem Programm standen, in Augenschein. Ihr Cannes-Blog kann auf www.rdl.de nachgelesen und nachgehört werden.